Gegenleist, das ist Menschlichkeit, die Leute als Erheiß. Für Vielfalt, Respekt, für Gerechtigkeit, gemeinsam gestalten, es ist an der Zeit. Wissen ist Macht, also lerne uns erlaubt. Steht für Demokratie ein, sei die Masse vor. Frieden braucht Herz, Haltung und Mut. Wir machen die Zukunft, wir machen sie gut. Deine Stimme zählt in der Pflege und im Land. Wir müssen sind wir stark, Hand in Hand. Fliege mit Halt und wir machen's wahr. Demokratie gestalten, Jahr für Jahr.
Tatort Kläger, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Wieder mit wunderschönem Berliner Dialekt leiten wir hier ein in die neue Folge in Kooperation mit Pflege gegen Rechts. Hallo Anna, schönen guten Tag.
Ja, ich freue mich da zu sein.
Sehr schön.
Und auf unser Thema.
Genau, das Thema Pflegegeschichte und das Patriarchat. Aber vielleicht magst du dich den ZuhörerInnen da draußen noch ein bisschen vorstellen, wer du bist.
Ja, mein Name ist Annabella Mona Rosendahl. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin seit 2013, insgesamt seit 2007 in der Pflege. Habe meinen Weg in die professionelle Pflege vor allen Dingen über die psychiatrische Pflege entdeckt. Und das ist auch der Bereich, in dem ich schwerpunktmäßig die meiste Zeit verbracht habe meines Berufslebens. Und ja, ich bin auch aktives Mitglied und Mitbegründerin von Pflege gegen Rechts, weil ich das auch insbesondere für Pflegeberufe für unausweichlich halte, dass wir hervorheben, dass alle Menschen gleich sind und wir keine gesellschaftlichen Strukturen unterstützen sollten, die sich in das Gegenteil entwickeln.
Das hast du sehr schön gesagt. Kann ich nur unterstreichen und mit 5 Ausrufezeichen hinten ran versehen. Wir kommen dann gleich zackig zum Theoriewissen und den Definitionen, weil wir wollen ja immer alle, die zuhören, auch ein bisschen was lernen.
Das Fachwissen.
Warum Pflegegeschichte und das Patriarchat? Da gucken wir uns natürlich zuerst mal die Definition von unserem wunderschönen Beruf an. Was ist denn der Pflegeberuf? Der umfasst die professionelle Betreuung, Begleitung und Unterstützung von Menschen mit unterschiedlichsten Krankheiten, unterschiedlichsten Lebenslagen, unterschiedlichstem Alltag und unterschiedlichstem Alter nach Unfällen oder mit Behinderungen, wie auch immer. Also sowas von vielseitig. Durch die Generalistik ist es ja noch klarer geworden, dass wir alles von Klienten, Bewohner, Patienten bis Pflegeempfängerinnen, also eine sehr große Bandbreite von Erkrankungen und je nach Pflegebedarf Menschen betreuen. Ziel ist es, die Gesundheit zu fördern, im Optimalfall den Pflegebedarf zu verbessern oder den Pflegebedarf zu halten, also dass jemand halt eben keine Komplikationen bekommt und wir deshalb ja auch Prophylaxen machen. Also Leiden zu lindern, Selbstständigkeit zu erhalten und die Würde zu bewahren. Unser Beruf ist also sehr demokratisch und politisch, würde ich sagen.
Ja, definitiv, weil unser Beruf ja auch gar nicht möglich wäre, wenn beispielsweise unsere Verfassung ausgehebelt würde, ne, in der ja auch steht, dass alle Menschen gleich sind oder sein sollten. Ne, das ist jetzt sowas, da könnte man auch ein bisschen kritisch drauf eingehen, inwieweit das eigentlich in Deutschland passiert oder nicht. Aber grundsätzlich geht unser Beruf davon aus, dass wir alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft oder auch ihren persönlichen Haltungen gleich zu behandeln haben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir in einer Gesellschaft leben, die diese Werte anerkennt und als ihre Grundlage versteht.
Sehr gut. Deshalb das Wichtigste ist natürlich an dieser Folge mal ein bisschen zu gucken, wie sind denn wir überhaupt entstanden?
Das Wichtigste.
Unsere Geschichte. Und die ist ganz schön, also je nachdem, in welchem Land man guckt, also wir gehen jetzt mal von Europa ein bisschen aus, weil in anderen Ländern hat sich der Beruf anders entwickelt und andere Länder sind auch weiter als wir teilweise, was die Akademisierung angeht. Und wir starten so ein bisschen in der Antike und Mittelalter, da wurde der schon beschrieben, auch als eine Art Tätigkeit in Schriften, die man halt so niedergeschrieben hatte auf Papier, so dass Pflege halt überwiegend auch von Familienangehörigen übernommen wurden, natürlich vorwiegend von Frauen. Und dann auch, wenn Leute keine Familie hatten, in Klöstern übernommen wurden. Also es kommt ursprünglich auch gerade im europäischen Raum aus der Religiosität, aus religiösen Gemeinschaften, aus dem Christentum, aus der Nächstenliebe. Ordensschwestern prägen die Pflege halt stark. Und im 19. Jahrhundert ist dann die Industrialisierung entstanden, wo viele Menschen auch erstmals keine Familien gegründet haben oder in großen Städten großgeballt gearbeitet haben, rund um Riesenfabriken, siehe Osram-Höfe, also Osram-Fabriken, die dann die erste Strom- und Glühbirnen produziert haben. Und dann entstanden da ringsherum auch die ersten Krankenhäuser, zum Beispiel in Berlin. Und auch hier Florence Nightingale, eine der Mitbegründerinnen der modernen Krankenpflege. Sie führte nämlich Hygiene- und Ausbildungsstandards ein. Auch hier wunderbar ein Beispiel aus Europa.
Ja, und wo man jetzt auch sagen muss, das ist ja etwas, Florence Nightingale hat ja letztlich in der Arbeit im Krieg festgestellt, dass sie Krankheiten weiterträgt, also von Bett zu Bett, und hat dann deswegen eben diesen Schritt der Händehygiene eingeführt, der ja letztlich auch etwas ist, was nicht nur Pflegeberufe, sondern vor allen Dingen auch das ganze Medizinverständnis geprägt hat. Und in dem Zusammenhang, dass sie eine Frau gewesen ist, ist es eben auch interessant zu betrachten, dass sie für diese Entdeckung gar nicht entsprechend gewürdigt wird, wie beispielsweise männliche Mediziner dafür gefeiert oder eben prominent wurden, dass sie große Entdeckungen gemacht haben. Das ist eben auch sowas, wo man eben wieder sieht, dass die Pflege in einem patriarchalen Verständnis ist, beispielsweise im Gegensatz zum Arztberuf.
Das Gegenbeispiel wäre jetzt Robert Koch, der sagt, weltweit Menschen mehr wert als Florence Nightingale. Sie hat aber natürlich auch andere Dinge gemacht. Sie hat ja auch die ersten Ausbildungsstandards in Form eines Lehrbuches, also eines der ersten europäischen verschriftlichten Lehrbücher dazu gemacht und auch Pflege dann unterrichtet. Somit hat sie sozusagen ein bisschen mehr, also diese Religiosität ein bisschen rausgenommen und das erste Mal so ein bisschen Richtung Beruf, egal ob du christlich bist oder nicht, sondern hin eines Berufsstandes. Im 20. Jahrhundert wurde Pflege halt dann weiterentwickelt mit praktischen Hilfstätigkeiten und anerkannten Berufen. Da kamen auch dann die ersten Hilfsberufe und Pflegehilfe ins Metier. Und auch hier, wenn man mal anguckt, wir haben ja eigentlich erst Altenpflege, Kinderkrankenpflege und die normale Krankenpflege gehabt. Warum? Weil auch Pflegeheime zeitgleich mit den Kliniken entstanden sind in der Industrialisierung. Und dann gab es gleich dafür spezielle Personal. Und Deutschland war dann das einzige Land, war dafür spezielle Ausbildung generiert hat. Und genauso war es auch mit den Kinderkliniken. Also es gab dann auch ziemlich schnell Kinderkliniken und nicht nur Kinderstationen. Und Kinderpflege wurde dann ja auch spezialisiert durch die Industrialisierung, so diese Berufe sich so quasi parallel in Deutschland entwickelt haben und dann jetzt irgendwie zusammengeführt wurden, weil sie ja eigentlich auch ziemlich ähnlich sind. Und in anderen Ländern rings um Deutschland herum gibt es nur einen Pflegeberuf. Die kennen das gar nicht, dass das so unterschiedlich ausgebildet oder unterschiedlich gelebt wurde.
Ja.
Daher, glaube ich, ist das schon ganz gut. Da sind noch die ersten Pflegeschulen dann gegründet worden und das erste Pflegeberufegesetz ist ja auch schon ein bisschen her. Das war das Krankenpflegegesetz, wo man noch Krankenschwester hieß. Und dann kam die Gesundheits- und Krankenpflege und dann kam die Generalistik. Genau, also Pflegefachmann und Pflegefachfrau. Heute ist unser Beruf eigenständig, hochqualifiziert. Wir haben sehr viele verschiedene Hochschulstudiengänge vom Bachelor bis Master in verschiedenste Richtungen, gucken uns da auch viel aus den angloamerikanischen Ländern ab. Aber vorwiegend ist unser Beruf noch in Berufsfachschulen geregelt. Also wir sind noch nicht so akademisiert wie andere Länder. Die Schweiz zum Beispiel oder Österreich ist ja nahezu durchakademisiert mit den diplomierten Pflegefachberufen. Und wir haben vielfältige Spezialisierungen, Intensivpflege, Geriatrie, Psychiatrie, Psychiatriefachpflege zum Beispiel oder Pädiatrie. Wie nimmst du diesen Werdegang so wahr des Berufes? Weil eigentlich ist es ja ein klassischer Frauenberuf.
Ja, ist also in unserer Wahrnehmung ein klassischer Frauenberuf, weil er eben historisch so etabliert worden ist. Ne? Also ich sehe da vor allen Dingen eben auch immer bis heute eine ganz starke Prägung in der schlechten berufspolitischen Organisation von Pflegenden. Also weil wenn man sich jetzt klassische Männerberufe anguckt, wenn wir jetzt mal so denken wollen, so veraltet, dann haben wir eben hohe Organisationsgrade, vor allen Dingen gewerkschaftlich in Männerberufen. also beispielsweise in der Chemie, in der Auto-, in der Metallindustrie oder bei Piloten. Ich spreche jetzt auch bewusst nur von männlichen Piloten, obwohl es natürlich auch PilotInnen gibt. Oder eben auch die Ärzteschaft, die eben auch historisch ganz anders unterstützt wurde, also zu Zeiten des Kaiserreichs, in dem dann eben ein Kaiser sagte, dass sie sich im Sinne der Bevölkerung selbst verwalten sollten und dass das eben alles Schritte sind, die in Pflegeberufen ausgelassen wurden. Und das prägt ja auch bis heute dieses Bild von Care-Arbeit. Das betrifft auch andere Berufsgruppen, wie beispielsweise ErzieherInnen, ne? Also dass eben auch die, genau wie Pflegeberufe, unter auch ähnlichen Problemen in den Rahmenbedingungen leiden, dass eben auch diese schlecht organisiert sind. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir so stark auf eine sehr, ja, also veraltete weibliche Sicht immer noch reduziert werden, was eben durch die historische Entstehung begünstigt ist, ne?
Absolut. Deswegen die Aufgabe, die wir uns heute für die Folge gesetzt haben, ist ja, diesen Zusammenhang mal zu thematisieren.
Die Aufgabe.
Und die Definition vom Patriarchat, für alle, die es nicht wissen, bezeichnet eine Gesellschaftsform, in der Männer eine dominante Stellung haben und Frauen in Politik, Wirtschaft und sozialen Rollen untergeordnet sind. Und vielen ist es gar nicht bewusst, dass es durchaus noch Länder gibt, in denen Frauen nicht wählen dürfen. Und wir auch erst
vor ungefähr 100 Jahren, 1919, wurde das Wahlrecht für Frauen in Deutschland bestimmt. Das heißt, seit der Nationalversammlung dürfen deutschlandweit Frauen gesetzlich und verfassungsmäßig auch als Wählerinnen und Kandidatinnen an Parlamentswahlen teilnehmen. Also seit Januar 1919.
Dass es auch ganz schön lange gedauert hat, bis Frauen Frauenrechte hatten, bis man wählen durfte, bis man jeden Beruf machen durfte, den man möchte.
Ohne die Erlaubnis des Ehemannes oder ohne sein Leben beispielsweise einem Kloster zu unterstellen. Wir haben da ja eben auch drüber gesprochen, ne? In der Entwicklung der Pflege hat das auch eine Rolle gespielt. Also dass die Frau dann in der Selbstaufgabe zu versinken hatte, was ihr ganzes Leben angeht, damit sie das machen konnte. Und es ist auch erst seit Mitte der 90er, glaube ich, beispielsweise strafbar, dass Frauen in der Ehe also nicht vergewaltigt werden dürfen. Ja, das war Mitte der 90er, es ist nicht so lange her, war das noch erlaubt. Ne? Und wir haben auch heute noch PolitikerInnen, die da damals dagegen gestimmt haben.
Ja, und auch hier kämpft man ja nach und nach immer noch mehr für Frauenrechte, sei es Stalking oder sei es jeden Tag stirbt sozusagen eine Frau durch männliche Gewalt und Partnerschaftsgewalt und so weiter und so fort. Da sind ja durchaus Spanien auch weiter, war auch groß in der Presse, dass sie dann auch die Fußfessel zum Beispiel eingeführt haben und so weiter. Also diese Frauenarbeit und Care-Arbeit und so weiter und so fort hat schon eine lange Geschichte, weil auch Männer ja natürlich lange gesagt haben, wo es lang geht, nach dem Motto der Stärkere. Und es durften ja auch lange Frauen nicht Medizin studieren. So. Und in der Pflege hat aber niemand gesagt, also den Beruf darf keine Frau haben, ganz im Gegenteil, weil er ist ja auch lange als Assistenz verstanden vom MedizinerInnen sozusagen. Wir waren ja der Assistenzberuf und mittlerweile sind wir ja schon sehr emanzipiert und probieren eine eigene Stimme zu bekommen und dass man uns wahrnimmt als Profession und auf ebenbürtiger Stufe mit den MedizinerInnen. Und natürlich sind es auch oft MedizinerInnen, die Ängste äußern, zum Beispiel beim Kompetenzstärkungsgesetz wurde ja gesagt, naja, ob die Pflege so viele Kompetenzen kriegen sollte, weil sie ja dann Tätigkeiten übernehmen, die sonst die Ärzteschaft übernimmt. Wie siehst du diesen Zusammenhang zwischen Geschichte und Pflegeberuf und Frauenarbeit und...
Ja, eben, dass der Zusammenhang nach wie vor gegeben ist, auch wenn es halt, wie du schon gesagt hast, also einige Dinge haben sich ja auch verbessert. Es geht ja jetzt auch nicht darum zu sagen, alles ist genauso schlecht, wie es mal war, aber wir haben eben immer noch eine sehr starke christliche Prägung, also dass es um eine Aufgabe aus Nächstenliebe geht, ne? Also was jetzt sowas ist, was man beispielsweise mit klassisch männlicheren Berufen nicht so in Verbindung setzt und da sehe ich nach wie vor eine Beziehung.
Absolut, auch diese anerkannt werden, diese Wertschätzung. Können wir auch wieder die Corona-Pandemie als Beispiel nehmen und auch diese schlechter bezahlt werden oder dass über die Bezahlung viel auch geredet wird, was ja auch lange durchaus so war, dass dieser Beruf nicht gut bezahlt wurde und dass es aber auch eine eigenständige Organisation braucht, um sich abzuwenden von patriarchalen Strukturen. Und das hat nicht immer was mit Männern zu tun, sondern Männern, dass ein Berufsstand für sich selber sprechen kann, hat ja auch was damit zu tun, dass man eine eigene Stimme hat und die muss einem erlaubt werden. Und das ist in der heutigen Zeit umso wichtiger. Also natürlich hat das auch was mit Männern zu tun, weil, jetzt kommt mein anderes Argument in meinem Kopf, weil klassische Handwerkerberufe haben mehr eine Kammer, also eine Handwerkskammer. So. Und viele Männerberufe in der Industrie haben eher Gewerkschaften gegründet, haben eher Streiks gemacht, haben eher eigenständige Organisationen bekommen. Und der Pflegeberuf lange, lange noch nicht so gut.
Ja, genau. Das ist ja das Beispiel, was wir eben auch hatten. Also ich finde, gerade in einer gewerkschaftlichen Organisation bildet sich das extrem ab, ne? Und Gewerkschaft, das ist auch, wenn man sich kritisch mit Gewerkschaft auseinandersetzt, ist schon auch sehr männergeprägt, ne? Also so, und das hat auch Kämpfe in Gewerkschaften gegeben, die auch nötig waren. Es ist natürlich grundsätzlich gut, dass die sich aus sich heraus selber eher mit Gleichstellung beschäftigen, aber auch da war ein kritischer Prozess nötig. Und was ich auch noch stimmt, ein Gedanke, den ich eben hatte, als du jetzt über diese Covid-Wertschätzung gesprochen hast, wir haben ja auch Blumen geschenkt gekriegt, ne? Also wir haben ja auch Lavendel gekriegt und das ist also war für mich auch damals so ein kleiner Kniff, wo ich mir dachte, naja, also wenn man jetzt eben an so ein klassisches Bild denkt, dann ist das ja auch ein Geschenk, was man eher Frauen zuordnet, dass man Blumen schenkt, so um Wertschätzung zu äußern. Ne, aber es geht dann natürlich in so einer Situation eher um monetäre Entschädigung, also um finanzielle und nicht um so eine symbolische, die dann auch noch so extrem weiblich aufgeladen ist. Also das fand ich, hatte damals auch ein Geschmäckle.
Absolut. Und ein anderes Geschmäckle hat es ja dann auch, wenn man darüber nachdenkt, wie sich das so gestaltet hat, dass dann geklatscht wurde und dann aber auch ziemlich schnell, nachdem der Großteil vorbei war, gar nicht mehr viel über systemrelevante Berufe berichtet wurde.
Ja.
Die Interviewfragen.
Kommen wir mal zu den Interviewfragen. Also ein bisschen was hatte ich auch noch vorbereitet, um das so ein bisschen zu reflektieren. Was denkst du denn, brauchen wir als pflegenden Personen am dringendsten, so um Veränderungen hier herbeizuführen? Was wünschst du dir?
Ja, also ich habe da zwei Perspektiven. Einmal die der Pflegenden, der professionell Pflegenden und dann eben vielleicht auch eher die der Angehörigen oder der Menschen, die Pflege empfangen. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, was für uns Pflegefachpersonen die größtmögliche Veränderung abwerfen würde, wäre tatsächlich, wenn es Pflegekammern gäbe in allen Bundesländern. Schlicht und ergreifend, weil es dadurch eben auch möglich wäre, dass wir uns gesetzlich gescheit etablieren und dass das dann eben uns auch auf Augenhöhe bringen würde, beispielsweise mit der Ärzteschaft. Deswegen, wenn ich mich dafür eine Veränderung entscheiden muss, dann wäre es diese. Und bei den Angehörigen beziehungsweise bei den Menschen, die von Pflege betroffen sind, also die empfangen, da glaube ich, dass es wichtig wäre, dass wir einen starken Sozialstaat haben. Also, dass wir einen starken Sozialstaat haben, der Daseinsfürsorge und eben auch Pflege nicht als einen Kostenfaktor erachtet, den er belastet und den er wegdelegieren will, wo er sich aus der Verantwortung zieht und Menschen alleine lässt, sondern dass wir da eben auch eine gerechte Verteilungssituation haben, in der Menschen auch gut versorgt werden können und in der an der Versorgung nicht mehr gespart wird, als es sein müsste. Weil das ist etwas, was bei uns im System passiert.
Genau, da kommen wir dann ja wieder dazu, dass der Sozialstaat natürlich auch durchaus seinen Sinn hat und auch an den richtigen Stellen entsprechend mal überlegt werden soll, wie denn da besser funktioniert. Und da kommen wir dann zu der nächsten Frage der gesellschaftlichen Strukturen. Zum Beispiel das Patriarchat und unsere alten Rollenbilder. Was macht denn das mit der Anerkennung unseres Berufes bis heute? Hast schon ein paar Beispiele genannt, aber ich finde auch, dass es in unserem Beruf selber viel macht. Mit diesem, ich muss mich aufopfern oder muss einspringen oder man manchmal diese Rolle durchaus auch irgendwie mitschwingt, Care-Arbeit leisten zu wollen, zu müssen.
Ja, also es ist natürlich dann, was es auch im Beruf macht, ist, dass wir natürlich oft eine Abgrenzungsproblematik haben, unsere Leistung dann eben auch aus einem professionellen Kontext zu betrachten und nicht aus einem persönlichen, wo es eben auch nicht darum geht, wenn ich bessere Rahmenbedingungen fordere, dass ich dabei irgendwie meine PatientInnen oder BewohnerInnen im Stich lasse. Das ist ja sowas, das wird auch gerne emotional gegen Pflegende angewendet und das hat eben auch sehr viel mit diesem nach wie vor problematisch geprägten Verständnis von Care-Arbeit zu tun und dass wir eben schlechter professionalisiert sind als Berufe, die eben weniger unter einem weiblichen Kontext geprägt wurden.
Das stimmt. Und da komme ich genau deshalb zu dieser wunderbaren Überleitung. Welche Möglichkeiten haben wir denn als Pflegefachpersonen, egal ob männlich oder weiblich, politisch hier was zu ändern und Einfluss zu nehmen?
Ja, also ich würde mal vom Kleinen ins Große gehen. Also was wir im Kleinen halt alle machen können und womit wir definitiv etwas verändern, ist, wenn wir Missstände in Betrieben ansprechen. So, wenn wir das erstmal irgendwie untereinander machen und gegebenenfalls eben an Vorgesetzte bringen und uns gegenseitig empowern. So, und wenn man das jetzt eine Stufe weiter denkt, dann geht es natürlich um betriebliche Organisation, also um Betriebs- oder Personalräte. Und das kann ich dann eben in Strukturen immer größer denken. Also dass es wichtig ist, dass ich wählen gehe, dass ich mich damit auseinandersetze. Was wollen eigentlich Parteien irgendwie für Pflegeberufe und dass ich auch da dann die Demokratie nutze und dass ich mich gegebenenfalls eben organisiere in einem Berufsverband, in einer Gewerkschaft oder eben in einer Berufekammer beziehungsweise eben unterstütze, dass sich diese für Pflegende etablieren. Und es kann auch sinnvoll sein, sich in einer Partei für Pflegeberufe einzubringen, eben damit auch Pflegende für uns im Bundestag sitzen. Die gibt es ja auch jetzt aktuell im Bundestag, auch von mehreren Parteien und die sich dann eben auch vor Ort für eine sinnvolle Politik einsetzen und das eben mit Fachexpertise.
Sehr gut, es war wirklich vom Kleinen ins Große, vom Kleinen auf Station in Betrieb bis hin zur großen Bundestagspolitik. Sehr gut. Die Frauenrolle macht ja dann hier schon was. Wir haben das ja mit Absicht in diesen Zusammenhang gesetzt. Und was würdest du jungen Menschen, egal ob männlich, weiblich, divers, da draußen sagen zu diesem Beruf?
Also warum man unseren Beruf macht, meinst du?
Zum Beispiel.
Also erstmal ist es weg vom ganzen Emotionalen. Es ist einfach ein inhaltlich und handwerklich extrem anspruchsvoller Beruf. Punkt. Und wenn uns das in manchen Diskussionen anders suggeriert wird, es kann eben nicht jeder, jede. Ne? Also so, das ist einfach ein Beruf, für den man auch viel mitbringen muss. Es ist ein Beruf, in dem ich sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten habe, viel mehr als in anderen Berufen. Wenn man überlegt, wie viele unterschiedliche Fachbereiche wir haben, also wie wir uns alleine inhaltlich entwickeln können und dann eben auch noch eine Möglichkeit natürlich zu studieren, in eine Leitung zu gehen oder irgendwie in eine Pädagogik zu gehen. Also wir haben wirklich unheimlich viele Entwicklungsmöglichkeiten und egal, was mit der Welt passiert, wir werden immer gebraucht. Es ist ein Beruf, bei dem eigentlich egal ist, wie eine Gesellschaft sich entwickelt. Der ist immer notwendig und der hat immer einen gesellschaftlich hohen Mehrwert und ist immer eben auch ein sinnstiftender Beruf, bei dem ich mich nicht fragen muss, ob das Sinn macht, was ich mache. Und das ist eben auch für viele Menschen sehr, sehr wichtig. Und mittlerweile, muss man positiv hervorheben, hat sich die Lohnentwicklung positiv entwickelt. Es ist sicherlich immer noch Luft nach oben, aber es ist für einen Ausbildungsberuf ein gut vergüteter Beruf.
Finde ich auch. Im Vergleich zu etlichen anderen Berufen, wenn man dann mal Handwerkerberufe von Friseur bis ähnliches, also wir haben schon auch echt eine Gehaltssteigerung hingelegt, auch durch verschiedene politische Gesetze und auch annähernd gleich. Also es ist egal mittlerweile, ob ich im ambulanten Pflegedienst, in einem Pflegeheim oder in einer Klinik arbeite, es ist schon annähernd gleich. Dann kommt es immer noch auf die Tarifverträge und die Schichtvergütung an. Die macht ja auch immer einen großen Anteil. Und natürlich, wenn ich eine Fachweiterbildung habe, wie Intensivpflegefachkraft kriege ich natürlich auch wieder mehr Geld, sodass natürlich dann auch die Fachweiterbildung durchaus nochmal einen Unterschied machen, wo ich dann arbeite und ob ich eine habe. Finde, hast du sehr, sehr, sehr gut dargestellt und ich habe bei allem genickt und habe bei allem gedacht, ja, das ist unser Beruf und der ist so krass systemrelevant und wir sind systemgestaltend und nicht nur relevant, sondern Demokratie pur. Wir müssen schon darauf achten, all diese Grundgesetze auch zu kennen und die Ethik auch zu kennen. Und dieses Sinnstiften ist ja auch oft diese, was für einen Beruf möchte ich denn, der mir einen Sinn gibt, den gibt da definitiv sehr, sehr viel. Und das berichtet auch jeder, der diesen Buch gewählt hat, dass der eine sinnstiftende Aufgabe hat und man nicht nur Papier von A nach B wälzt, zum Beispiel. Eine hohe Courage braucht im Pflegeberuf und die lebt man ja auch in der Haltung. Wie lebst du die Courage im Pflegeberuf für dich selber, in deiner Haltung, im täglichen Alltag?
Im täglichen Alltag. Aber gut, ich bin natürlich erstmal mannigfaltig organisiert. Das ist jetzt nicht unbedingt was bei mir auf der Stirn geschrieben ist, aber was eben wichtig ist, ist, dass ich im Alltag Haltung zeige. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Ungerechtigkeit sehe, die passiert, dann spreche ich die an, ne, und mache die eben als solche sichtbar. Ich finde es auch wichtig, KollegInnen zu empowern, also mich mit denen beispielsweise darüber zu unterhalten, warum ist unser Beruf eigentlich durch das Patriarchat geprägt, inwieweit hat das irgendwie was mit einer unprofessionellen Haltung gegenüber Pflegeberufen zu tun, wenn man erwartet, dass wir uns der Ärzteschaft unterordnen oder wenn die uns in pflegerische Prozesse reinreden. Sowas ist einfach ganz wichtig, das mit KollegInnen ins Gespräch zu bringen, sich auszutauschen, ne? Also um da eben ein Bewusstsein zu schaffen. Ja,
sehr gut. Kommen wir mal von der in Anführungsstrichen Frauenarbeit und Anerkennung und Verantwortung hin zu einem Fallbeispiel.
Das Fallbeispiel.
Ich habe auch wieder ein Bild vorbereitet, das sieht man dann nachher auch auf dem Skript oder bei Instagram, zwei Damen zu sehen, eine Jüngere, die zugewendet ist zu der Älteren und die Ältere sitzt und schaut sie schön an, lächeln sich freundlich an, sehen auf alle Fälle vertraut aus. Mit einem, glaube ich, so eine Art Kopftuch. Ich würde auch denken, es ist Rollstuhl oder Sessel und könnte auch nach Infusionstherapie oder irgend sowas. Könnte jetzt auch eine Chemo sein, weiß jetzt nicht genau. Also könnte man vielseitig deuten. Könnt ihr euch gerne dann auf Instagram angucken. Also Frau M., 75 Jahre alt, wird seit Jahren von zu Hause aus von ihrer Tochter gepflegt. Diese hat ihre Arbeitszeit stark reduziert, um die Pflege leisten zu können. Solche unsichtbaren Pflegeleistungen wurden über Jahrhunderte überwiegend von Frauen erbracht. Geprägt durch das Patriarchat, das Wege als natürliche Frauenaufgabe verstanden wurde, so wie halt auch Kinder großzuziehen, gehörte das auch im Verständnis dazu. Mit der Einführung des SGB 11 1995 wurde Pflege erstmals als gesellschaftliche Aufgabe anerkannt und finanziell etwas abgesichert. Hoch ist es ja nicht. Bald gab eine finanzielle Gegenleistung, die vorher nicht gab. Doch auch bis heute ist es halt schwierig mit diesem SGB 11 und übernehmen vorwiegend auch Frauen den Großteil der häuslichen Pflege. Also die Laienpflege ist mehr von Frauen als von Männern gemacht. Und dazu kommt natürlich auch, dass natürlich auch viele, die den Pflegeberuf grundständig professionell gelernt haben, durchaus dann auch irgendwann pflegende Angehörige werden. Und dadurch zeigt sich natürlich auch, dass wir da auch echt eine Lücke haben zwischen Pflegeprofessionen, Professionalisierung und dem Patriarchat. Strukturen, weil wir haben natürlich auch zu wenige von professionellen Pflegenden und eine Demokratie, die uns sagt, die Menschen gehen jetzt bald alle ganz schön viele in Rente und wir werden immer älter. Und eigentlich wird es schon irgendwie so sein, dass ganz schön viele Menschen dann zu Hause gepflegt werden müssen. Bloß von wem? Da müsste ja ganz schön viele Leute, egal welchen Beruf sie haben, irgendwann ihre Eltern pflegen. Weil die professionelle Pflege dafür noch ganz schön viele bräuchten von professionell Ausgebildeten, um das leisten zu können. Deswegen habe ich das Fallbeispiel auch gewählt, um das mal mit dem SGB 11, was ja klassisch unsere Regelung ist, die Pflegekasse und Pflegeversicherung, die durchaus natürlich auch professionelle Pflege zum Teil regelt und finanziert. Und wie siehst du die Analyse von dem Fallbeispiel und das Problem dahinter und die Folgen und ganz schön viele Fragen zu einem komplexen System?
Die Analyse.
Ja, also erstmal ist es natürlich als kritisch zu markieren, dass professionelle Pflege und Laienpflege nicht richtig voneinander abgegrenzt werden. Und das hat dann eben auch wieder was mit der Ausbaufähigkeit der Professionalisierung unseres Berufs zu tun und schlägt sich dann eben auch für beruflich Pflegende negativ nieder, indem Care-Arbeit dann eben als weniger professionell erachtet wird, als sie es sollte, wenn man bedenkt, wie komplex und mit wie viel Verantwortung der Pflegeberuf eigentlich verbunden ist und in wie vielen Settings ich da arbeiten darf. Ja, dann, was du jetzt auch noch angesprochen hast, ist natürlich auch Demografie, also inwieweit verändert sich die Altersstruktur in unserer Gesellschaft, dass jetzt natürlich auch viele Pflegende in Rente gehen von der Boomer-Generation und dass gleichzeitig natürlich auch mehr Menschen älter und pflegebedürftiger werden und dass wir dann eben auch die Situation haben, dass Angehörigenpflege stärker in den Fokus rücken wird und die wird eben, wie du schon gesagt hast, auch häufiger von Frauen getragen, auch wenn sie dann nebenbei noch in Lohnarbeit sind. Was sie früher dann vielleicht nicht waren. Also da sind dann die Frauen auch irgendwie oft so die Verliererin, ne? Also so in bestimmten modernen Entwicklungen, die gut sind, aber dass man dann eben Lohnarbeit machen darf und dann eben auch noch Haushalt und dann eben noch Erziehung von Kindern und dann eben irgendwie noch Pflege der Angehörigen. Und da wäre es eben auch ganz wichtig, dass das vom Staat angemessen unterstützt wird, also auch in der finanziellen Form den pflegenden Angehörigen gegenüber. Die kriegen nämlich viel zu wenig Geld. Das ist dann nochmal ein Thema, das ist so ein bisschen von uns abgegrenzt, aber das wäre auch wichtig, weil wir die pflegenden Angehörigen auch schätzen müssen als Pflegefachpersonen, weil wir die auch brauchen.
Wir sind ein Team mehr oft. Ich nenne es ja auch Kollegen. Und wenn man in die Zukunft guckt mit all dem, was du gesagt hast, brauchen wir ja eigentlich auch viel mehr Community Health Nursing. Also eigentlich bilden wir ja jetzt schon die Zukunft aus, die dann eher beratend unterwegs ist, weil die Pflegefachpersonen, die ich jetzt ausbilde, braucht man nachher gar nicht mehr so viel im stationären oder im Klinik-Setting, sondern wir brauchen ganz schön viele im ambulanten Setting und davon ganz schön viele, die Laienpflege beibringen, beraten, helfen, strukturieren, die Strippen zusammenziehen und gucken, dass die richtigen Hilfsmittel da sind, dass alles gut betreut ist, weil es einfach von den professionellen Pflegefachkräften gar nicht genug geben wird und dass unsere Tätigkeit dann eine sehr große koordinierende sein wird, weil einfach die Bedingungen sind, die da jetzt schon herrschen und auch immer mehr herrschen werden.
Ja, also das denke ich auch, dass wir eben auch vor allen Dingen in einem stark beratenden Kontext unterwegs sein werden, dass auch dahingehend die Professionalisierung und halt auch die gesetzlichen Grundlagen für Pflegeberufe wichtig sind, dass man die ausbaut, dass wir dann eben auch entsprechend eigenständig arbeiten können in entsprechenden Berufsbildern, die jetzt so vielleicht noch nicht möglich sind. Und ich glaube auch, dass wir da, das ist jetzt eine sehr übergeordnete Dimension nochmal, aber ich glaube auch, dass wir uns als Gesellschaft Gedanken darüber machen müssen, ob unser Versorgungssystem in den starren Schemen, wie wir sie jetzt haben, überhaupt noch möglich sein wird. Oder ob wir da auch irgendwie kollektiver, solidarischer als Gesellschaft miteinander denken sollten, weil man eben auch sehen muss, in Großstädten, also vor allen Dingen gibt es auch viele Menschen, die gar nicht unbedingt Angehörige haben, die sie pflegen werden. Und auch dafür müssen wir uns Versorgungskonzepte überlegen, die diesen Menschen gerecht werden.
Absolut. Also das Bewusstsein dafür, um eine Gleichstellung zu schaffen, egal professionelle oder Laienpflege, so um es jetzt mal zu benennen, braucht auch eine gerechtere Lastenverteilung und auch so eine Mischung zwischen Familie und Institution, weil du kannst ja nicht alles auf irgendwelche Familien oder Wahrfamilien runterbrechen. Du brauchst halt schon irgendwie so eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und da ist echt noch viel zu tun. Also ich bin gespannt, wie man da die Pflegeversicherung oder Krankenversicherung reformieren möchte. Boah, das ist ein Riesenberg von Arbeit, glaube ich. Und braucht natürlich dann auch bessere Strukturen. Da kann man ein bisschen abgucken von anderen Ländern übrigens. So gerade hier Norwegen, Schweden, Dänemark, die machen durchaus auch schöne Konzepte.
Ja, die tollen skandinavischen Konzepte. Ne?
Kommen wir mal am Ende noch, ganz am Ende, wir haben nur noch 3 Minuten, zu den Praxistipps.
Praxistipps.
Meins ist natürlich ähnlich wie das, was du gesagt hast. Der Pflegeberuf ist Vielfalt. Wir sind der vielfältigste und couragierteste Beruf, den man sich so vorstellen kann. Mit sehr viel Sinn und deswegen ist Teamarbeit wichtig. Diese zu nutzen, zu schätzen, kollegial sich zu beraten, gegenseitig zu befragen, respektvoll Lösungen miteinander zu diskutieren, sich als Team zu empowern, macht wirklich viel. Und viele sagen auch, dass sie gerne da arbeiten, wo sie arbeiten, wenn sie ein gutes Team haben. Also, dass sie wirklich viel von unserer Berufsidentität ausmacht. Hast du noch einen Praxistipp da draußen?
Ja, du hast jetzt schon so viel Schönes, so viel Richtiges gesagt, dass ich jetzt einfach ganz plump sage, Demokratie schützt unseren Beruf.
Ja, sehr gut.
Genau.
Das stimmt auch. Das hast du ganz am Anfang gesagt, dass wenn bestimmte Grundrechte und Grundgesetze oder Verfassungen nicht mehr so wirken, ist es ja nicht mehr so wirklich gut für unseren Beruf, weil wir dann ja gar nicht mehr das tun können, was wir eigentlich tun.
Richtig.
Und einen allerletzten habe ich noch, nämlich die Selbstfürsorge. Eigenen Grenzen.
Stimmt.
Ja, also wenn wir davon reden, von Care-Arbeit und wir machen ganz schön viel und Frauen machen ganz schön viel, die zu erkennen, Pausen einzuplanen, sich Hilfe zu holen, Hilfe anzunehmen, da auch auf sich aufzupassen und nicht nur Ja zu sagen, sondern auch Nein zu sagen. Zum Einspringen, zum Aufgaben übernehmen und.
Ja, und das ist also tatsächlich auch wissenschaftlich belegt, dass durch diese Überlastung, also auch wenn wir uns nicht von Überlastung abgrenzen, mehr Menschen zu Schaden kommen, als sie es kämen, wenn wir nicht so überlastet wären und uns abgrenzen.
In diesem Sinne wünschen wir bis zum nächsten Reinhören eine wunderschöne Zeit und macht den Pflegeberuf gerne.
Ja, in diesem Sinne. Ciao, ciao.
Vielfalt, Respekt für Gerechtigkeit. Gemeinsam gestalten, jetzt ist an der Zeit. Wissen ist Macht, also lern uns erlaubt. Steht für Demokratie ein, sei die Masterbau. Pflege braucht Herz, Haltung und Mut. Wir machen die Zukunft, wir machen sie gut. Deine Stimme zählt in der Pflege und in Hand. Wir müssen sind wir stark, Hand in Hand.
Tatort Pflege. Der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.